Geplatzter Chip-Deal. Das Bundeswirtschaftsministerium hat in dieser Woche verhindert, dass der taiwanesische Halbleiterkonzern Global Wafers das deutsche Unternehmen Siltronic kauft. Geboten waren 4,4 Milliarden Euro, also keine kleine Übernahme. Gründe gibt es einige, über die spekuliert wird, warum diese Branche wichtig ist, was dahinter stecken könnte und wie die Technik funktioniert, die beide Unternehmen betreiben. Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Und herzlich willkommen, sage ich jetzt, unserem Gast, unserem Experten, der uns das erläutern wird. Wir sprechen heute mit Thomas Mikolacik. Er ist Professor für Nanoelektronik an der TU Dresden und wissenschaftlicher Direktor an der NAMLAB GmbH, einer, der sich mit Halbleitertechnologie auskennt, wie wenige andere hier in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Professor Mikolacik.
Guten Tag.
Ja, ich habe schon gesagt, sozusagen, was geplatzt ist und was für ein Vorhaben da in dieser Woche im Vordergrund stand. Es gibt ein Unternehmen in Taiwan, Global Wafers, und ein deutsches Unternehmen, Siltronic, das zu Wacker zu einem guten Teil gehört, das vielleicht auch viele Hörer kennen als Unternehmen. Und das Wirtschaftsministerium hat eine wichtige Frist verstreichen lassen, bis zu der es hätte diese Übernahme genehmigen müssen, wie auch andere Ministerien und Kartellbehörden in anderen Ländern rund um die Welt, sodass dieser Deal erstmal nicht zustande kommt. Und Herr Professor Mikolacik, die Halbleiterbranche ist natürlich in aller Munde momentan. Chipengpässe, Chipknappheiten stehen fast jeden Tag in der Zeitung. Die Autohersteller können weniger Autos herstellen, als sie wollen. Im Hintergrund ist auch, dass viele wichtige Hersteller in Taiwan und Südkorea beheimatet sind, in einem Gebiet, in dem China und die USA zunehmend rivalisieren. Und jetzt gibt es viele Bereiche in dieser Wertschöpfungskette und einen Teil, in dem sich eben Global Wafers, also das Unternehmen, was hier kaufen wollte, und Siltronic tummeln. Bevor wir da tiefer ins Detail gehen, vielleicht stellen Sie uns einmal ganz kurz vor, was Siltronic genau macht, was das für Dinger sind. Das sind ja nicht die Chips, die jetzt in meinen Handys sind, sondern es ist ein anderer, aber ebenfalls auch natürlich wichtiger Teil in der ganzen Halbleiter-Wertschöpfungskette.
Wenn Sie so einen Chip produzieren wollen, wie das zum Beispiel hier in Dresden bei GlobalFoundries, bei Infineon oder bei Bosch oder bei X-Fab in den Werken passiert, dann brauchen Sie als Ausgangsmaterial erstmal einen Silizium-Wafer. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie ein Haus bauen, dann müssen Sie auch erstmal ein Grundstück haben, wo Sie draufbauen können. Dieser Silizium-Wafer wird von den Chipfabrikanten nicht selber hergestellt, sondern der wird zugekauft. Zum Beispiel von Firmen wie Siltronic. Warum ist dieser Wafer so besonders? Der muss zwei Eigenschaften erfüllen. Das eine ist, erstmal ist er die Grundlage, auf dem werden alle Schichten aufgebracht, die den Chip ausmachen, aber er bildet auch das aktive Gebiet von dem Chip. Das ist eigentlich der Halbleiter, auf dem die ganzen Bauelemente basieren. Und Halbleiter zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Eigenschaften durch Zubringen von kleinsten Störungen, wie zum Beispiel Dotierungen, sehr genau beeinflusst werden können. Das heißt, diese Wafer, die müssen nahezu perfekt sein. Siltronic spricht auch manchmal von Perfect Silicon. Das müssen nahezu perfekte Einkristalle sein, damit die diese Anforderungen erfüllen. Und deswegen ist dieser Prozessschritt ausgelagert, findet nicht in der Halbleiterfabrik statt, sondern bei Firmen, die darauf spezialisiert sind.
Aus was besteht so ein Wafer?
Der besteht aus Silizium. Und zwar ausschließlich aus Silizium, aus hochreinem Silizium. Dieses Silizium durchläuft vorher eine Reihe von Prozessen, die auch wieder meistens von etwas anderen Firmen, wie zum Beispiel Wacker, gemacht werden. Im Prinzip ist der Ausgangspunkt Siliziumdioxid, also Sand. Ne? Dieses Siliziumdioxid wird zunächst mal reduziert zu Silizium. Dann haben sie metallurgisches Silizium, das ist noch nicht so sonderlich rein. Da geht auch nur relativ wenig in die Halbleiterbranche, 99% geht in andere Industrien rein. Dieses metallurgische Silizium wird weiter veredelt, aufgereinigt und in der Regel dann zu Polysilizium verarbeitet, was schon ziemlich rein ist. Und so ein Polysilizium nimmt dann eine Firma wie Siltronic als Ausgangsmaterial, schmilzt dieses Polysilizium auf und tut in einem speziellen Prozess, auf den wir vielleicht später noch eingehen können, dem sogenannten Czochralski-Verfahren, aus der Schmelze einen nahezu perfekten Einkristall ziehen. Und dieser Einkristall ist dann auch hochrein, bis auf die absichtlich eingebrachten Verunreinigungen, die dann später über die elektrischen Eigenschaften entscheiden.
Was heißt denn hochrein?
Hochrein heißt, dass da praktisch keine anderen, Elemente drin sind. Es ist ein ganz klein wenig Sauerstoff drin, das lässt sich nicht verhindern. Und es wird manchmal absichtlich Phosphor oder Bor oder Arsen zur Dotierung eingebracht. Aber ansonsten bestehen die Wafer ausschließlich aus Silizium.
Und dann ist ein Unternehmen wie Siltronic eben, und dann gibt es noch ein paar andere, eben in der Lage, mit einem bestimmten Verfahren und Aufwand solche Wafer herzustellen und zu vertreiben. Siltronic gehört zu den 5 größten Unternehmen in dem Bereich und wäre in der Kombination mit GlobalWafers, also wenn diese Übernahme geklappt hätte, mit zu den führenden japanischen Herstellern aufgerückt. Hat es denn, das ist ja auch in der Halbleiterbranche immer wieder ein Thema, gibt es da Größenvorteile auch bei Unternehmen?
Das ist natürlich bei solchen Prozessen immer ein Thema. Aber soweit ich das beurteilen kann, hat Siltronic durchaus eine Größe, wo sich so ein Geschäft wirtschaftlich darstellen lässt. Ja? Grundsätzlich ist es so, wenn man größer ist, tut man sich in vielen leichter, kann man Synergien nutzen. Wenn die Unternehmen aber wieder zu groß werden, verlieren sie auch wieder an Flexibilität. Das muss man dann eher aus der wirtschaftlichen Sicht betrachten. Rein technisch, glaube ich, ist da Siltronic durchaus groß genug, um in dem Bereich bestehen zu können.
Wenn man jetzt auf die Waferhersteller schaut und mal als Laie gefragt, stellen die eigentlich alle diese Scheiben, sind die alle ähnlich oder dieselben? Und ich kann dann sagen, ach, ich möchte gerne bei GlobalWafers kaufen und ich möchte gerne bei Siltronic kaufen. Oder gibt es da eigentlich große Unterschiede? Oder gibt es da wirklich so verschiedene Produkte, die ich für verschiedene Chips dann brauche, für verschiedene Chiparten?
Also grundsätzlich ist es so, dass es natürlich Hersteller gibt, die sind auf bestimmte Arten spezialisiert, aber die allermeisten haben ein breites Spektrum an Wafern. Die können unterschiedlich dotiert sein, wie ich schon gesagt habe. Die können zum Beispiel oben noch eine Schicht drauf haben. Die haben auch unterschiedliche Durchmesser. Also heutzutage in den weitest fortgeschrittenen Technologien sind die ja 300 mm im Durchmesser. Es gibt aber auch noch viele Fabriken, die mit 200 mm arbeiten. Einige Fabriken, die mit 150 mm arbeiten. Hier in der Forschung arbeitet man sogar noch mit kleineren Wafern. Und die meisten Hersteller haben da ein breites Programm. Und es gibt eine bestimmte Spezifikation. Und der Halbleiterhersteller, der dann die Fabrik betreibt, der schaut natürlich auch, dass er sich nicht nur von einem Hersteller abhängig macht. Das heißt, in der Regel wird der seinen Prozess für 2 oder vielleicht auch 3 Lieferanten qualifizieren, damit er nicht von einem abhängig ist alleine.
Wenn Sie den Namen Siltronic hören, was kommt Ihnen da als jemand, der schon lange sich in der Branche aufhält, als Forscher, aber auch als jemand, der bei Siemens zum Beispiel auch, also auch die unternehmerische Seite kennt. Was assoziieren Sie damit? Was für einen Rang haben die?
Natürlich, da das die Firma ist, die, ich sag mal, bei uns in der Nähe ist, ist das natürlich auch die, die man am besten kennt und zu der man auch eine gewisse Vertrautheit aufgebaut hat. Aber die liefern natürlich sehr, sehr gutes Material, wobei man sagen muss, keiner der Hersteller wird ihnen jetzt schlechtes Material liefern. Das heißt, die Qualität von dem Material, die muss einfach stimmen, damit sie überhaupt in dem Markt bestehen können. Ja? Ich würde jetzt nicht sagen, dass der eine Wafer oder der andere im generell schlechter ist. Es kann manchmal sein, weil was sie dann tun in der Halbleiterfabrik, Sie lassen sich bemustern, wenn Sie einen neuen Hersteller reinnehmen wollen, dann lassen Sie sich bemustern, dann fahren Sie den Prozess durch und dann kann es durchaus sein, am Ende vom Prozess sehen Sie, mit dem einen funktioniert das besser, da kriege ich mehr Chips raus. Dann werden Sie natürlich bevorzugt den nehmen. Das kann aber an Details liegen, die keiner wirklich überblickt. Das kann an irgendeinem Detail in dem Herstellungsprozess liegen, die man auch so genau gar nicht spezifizieren kann. Ja? Und in der Grundspezifikation gibt es einfach hier einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Herstellern und die man hat ja in der Regel die Auswahl bei mehreren zu kaufen.
Also Siltronic und Global Wafers und andere, die machen eben die Wafer, also diese Siliziumscheiben, und die werden gekauft von den Halbleiterherstellern, den Chipfabrikanten. Jetzt müssen Sie den Schritt auch noch erklären, wenn der Wafer dann zu einem Unternehmen wie Samsung oder TSMC oder Intel kommt, was machen die dann damit noch, dass dann am Ende wirklich der fertige Chip rauskommt, der dann in meinem Smartphone oder in Ihrem Laptop oder wo auch immer drin steckt?
Ich gehe noch mal einen kleinen Schritt zurück, weil ich glaube, ich habe eine Sache noch nicht erläutert, die wichtig ist. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, wir brauchen einen Einkristall. Mhm. Wenn Siltronic einen Einkristall machen will, dann schmelzen die das polykristalline Silizium auf. Das ist in einem großen Tiegel drin. Und dann wird aus dem Tiegel raus, wird erstmal so ein Stab rausgezogen. Ja, das ist ein ziemlich komplizierter Prozess. Mit einer Drehbewegung wird das aus der Schmelze rausgezogen. Und beim Rausziehen aus der Schmelze erstarrt das Silizium. Und man muss den Prozess sehr genau kontrollieren, damit das eben perfekt wird. Und jetzt haben Sie so einen langen Stab. Der ist mannshoch in der Regel, mit einem Durchmesser von etwas über 300 mm. Und den müssen Sie jetzt erstmal zu den Scheiben verarbeiten. Das ist auch noch was, was Siltronic und seine Wettbewerber macht. Da steckt auch noch ganz schön viel Technologie dahinter. Das heißt, der ganze Stab, der muss jetzt auf einen einheitlichen Durchmesser gebracht werden. Sie müssen aus dem Stab Scheiben machen. Die Scheiben, die müssen fast perfekt eben sein, weil sonst kriegen sie hinterher mit den nachfolgenden Prozessen Probleme. Die Oberfläche muss fast atomar perfekt sein. Das geht in einer ganzen Stufe an Säge-, Polier- und Reinigungsschritten, bis dann am Ende wirklich der Wafer mit einer fast perfekten Oberfläche aus fast perfektem Silizium zur Verfügung steht. So, dieser Wafer geht dann zum Halbleiterhersteller.
Vielleicht ein bisschen mal festzuhalten, ganz kurz. Also dieser ganze Prozess ist echte Hochtechnologie. Das können Sie nicht mal eben einfach so darstellen, sondern das ist einfach sehr viel Aufwand und sehr viel wirklich High-End-Produktions-Know-how, was Sie da brauchen, um das hinzukriegen.
Definitiv. Weil jeder Defekt, den Sie dort einbauen, der führt dazu, dass unter Umständen hinterher der Wafer einfach schlechter ist als ein Konkurrenzprodukt. Das heißt, da brauchen Sie natürlich auch viel Erfahrung, viel Fertigungserfahrung, viel Erfahrung mit Ihren Anlagen, dass Sie hinterher auch die Qualität liefern können, die gebraucht wird vom Kunden.
Gut, dann ist der Wafer fertig und verlässt dann ein Unternehmen wie Siltronic und kommt dann an in der Halbleiterfabrik. Und wie geht's da weiter?
Der Halbleiterhersteller, der produziert jetzt seine Chips auf dem Ganzen. Das sind ein paar hundert Prozessschritte. Und im Wesentlichen werden immer wieder Schichten aufgebracht. Es werden Schichten strukturiert. Dazu braucht man zum Beispiel die Lithografie. Das ist auch ein Thema, das immer wieder diskutiert wird, weil wir ja das eines der wenigen Alleinstellungsmerkmale, die wir noch in Europa haben, die EUV-Lithografie, die für modernste Chips verwendet wird, die kommt aus Holland von der Firma ASML. Und dieser Lithografie-Schritt, der wird, was weiß ich, 40, 50 Mal bei einem modernen Prozess durchgeführt. Und zwischendrin werden immer wieder Schichten aufgebracht. Es werden diese Schichten nach dem Lithografieprozess strukturiert. Und so wird Schritt für Schritt der Wafer, der Chip aufgebaut. Ganz unten, und das ist die wichtigste Lage, ganz unten in dem Wafer selbst, der vorher zum Beispiel von Siltronic kommt, werden in dem Prozess die eigentlichen Transistoren hergestellt. Deswegen muss dieser Wafer ein Einkristall sein. Um die Transistoren herzustellen, muss ich da zusätzlich noch Dotierungen einbringen. Die werden zum Beispiel über Ionenimplantation erzeugt. Das heißt, sie schießen Ionen direkt in den Kristall rein und hochpräzise bauen sie dann an bestimmten Stellen die Dotierstoffe ein. Warum muss das jetzt ein Kristall sein? Weil das ist überhaupt der Grund, warum da ein riesen Know-how notwendig ist, dass man so einen Wafer produzieren kann. Der Grund ist einfach, ein Kristall ist eben eine Struktur, wo sich die grundsätzliche Zelle von dem Silizium immer wieder in einem vorgegebenen Raster wiederholt. Ich vergleiche das gerne mit so Lego-Bausteinen. Stellen Sie sich vor, Sie haben nur diese Standard-Lego-Bausteine mit den 8, wie sagt man da, mit diesen 8 Verbindungspunkten obendrauf. Und Sie bauen jetzt irgendwie mal eine einfache Struktur aus 8 Lego-Steinen, bauen Sie sich so ein kleines Gitter auf, so dass Sie die immer wieder miteinander verbinden können. Ja? Mhm. So ein Einkristall wäre genau das, was da draus entsteht. Also Sie haben ein Siliziumatom, das besteht, das baut sich zu einer Einheitszelle zusammen, das kristallisiert in den sogenannten Diamantgitter und das setzt sich immer wieder fort. Und in dem Modell der Lego-Steine wäre das aus ihren 8 Steinen, bauen Sie so eine Zelle und da bauen Sie immer wieder welche dran. Das heißt, wenn Sie auch 500 Lego-Steine weitergehen, können Sie eigentlich vorhersagen, wo der nächste Lego-Stein ist. Wenn Sie das Ganze nicht einkristallin machen würden, sondern zum Beispiel amorph, dann wäre das Beispiel, ich hatte meine Lego-Steine früher immer in so einer Tonne von so Waschmittel drin. Wenn Sie die nicht zusammenbauen und einfach da reinschmeißen, dann haben Sie auch die Tonne voll mit Lego-Steinen und das könnten Sie jetzt auch mit den Siliziumatomen machen. Das wäre dann amorph, aber dann wären die Abstände unterschiedlich und zwischendrin wäre immer irgendwas, was nicht so ganz passt. Und das heißt, der Strom könnte nicht ungehindert durch das Bauelement fließen. Die Eigenschaften wären nicht so reproduzierbar. Und das ist der Grund, warum ich überhaupt diesen Einkristall brauche. Ja? Und am Anfang vom Prozess werden zunächst mal bei dem Halbleiterhersteller in diesen Wafer die Transistorstrukturen eingebracht, also die aktiven Strukturen, die später in meinem Computer das Rechnen eigentlich übernehmen. Und obendrauf kommen im Wesentlichen Verdrahtungsebenen, wo die miteinander verbunden werden. Ne? Und ein paar hundert Prozessschritte weiter ist dieser Wafer fertig. Dann wird er noch getestet und dann wird er in einzelne Chips zerlegt und dann fliegt er meistens nach Asien und wird dort in das Gehäuse eingebaut.
In einzelne Chips zerlegt heißt, dann wird diese Platte, diese dünne, eben wirklich zerteilt in kleine Stückchen. Jedes Stückchen ist ein Chip und der kommt in mein Smartphone.
Der kommt in Ihr Smartphone, nachdem er in ein Gehäuse eingebaut wird. Aber diese Gehäusetechnologie, die findet hauptsächlich in Asien heutzutage statt. Da gibt es auch immer wieder Überlegungen, kann da wieder mehr in Europa passieren? Weil das war früher so, ich habe es immer ein bisschen flapsig gesagt, man hat die im Prinzip auf so eine Spinne aufgeklebt, hat die mit der Spinne verbunden und dann ein bisschen Plastik außenrum geschmiert. Das war dann das Gehäuse, ne? Diese klassischen schwarzen Käfer, die Sie kennen. Heutzutage ist es bei Weitem nicht mehr so. Sie bauen ja teilweise viele Chips in so ein Gehäuse auf und auch die Aufbau- und Verbindungstechnik wird immer komplizierter, sodass das auch ein immer wesentlicher Bestandteil wird. Ja? Und das machen zwar meistens die Halbleiterhersteller, ja, die machen das entweder selber oder sind auch wieder andere Firmen, die das tun, aber das ist noch wesentlich stärker mit dem eigentlichen Chip und wird immer stärker mit dem eigentlichen Chip-Herstellungsprozess verwoben.
Ich würde an der Stelle gerne mal einen kleinen Cut machen, weil wir jetzt, finde ich, sehr gut erklärt haben, also Sie gut erklärt haben, was Siltronic macht, welcher Schritt das ist in der Halbleiterherstellung und wie das sozusagen reinpasst in diese technische Diskussion. Und jetzt zu einem anderen Aspekt dieser Übernahme kommen, nämlich der Frage, war es eigentlich richtig oder sollte man so eine Übernahme untersagen, erlauben und wie ist eigentlich die Halbleiterindustrie in Europa aufgestellt? Nochmal zur Erinnerung an das, was eben damit rüberkam, nachrichtlich in dieser Woche. Die Das Wirtschaftsministerium hat eine wichtige Frist formal erstmal einfach auslaufen lassen, ohne größere Begründung. Dadurch kam dieser Deal nicht zustande. Und danach wurde offiziell mitgeteilt, die chinesischen Kartellbehörden, die kürzlich erst zugestimmt hatten, hätten möglicherweise, also hätten sehr weitreichende Bedingungen gestellt, und die habe man hier in Deutschland noch nicht ausreichend und detailliert genug überprüfen können, um in der Kürze der Zeit dann selbst entscheiden zu können, sollen wir das machen oder sollen wir das nicht machen. Und davon unabhängig ist wiederum jetzt natürlich die Diskussion weiter am Laufen, ob man, selbst wenn man jetzt genügend Zeit hätte, das zu prüfen, ob es hier um Technologie geht, die ein Land wie Deutschland besonders schützen muss oder die sogar Vorteile haben kann, wenn ein Investor aus Taiwan kommt, ein anderes Unternehmen, die dann sagt, wir sind hier bereit, eine bestimmte Summe auf den Tisch zu legen und es gibt vielleicht Größenvorteile, Synergieeffekte und so weiter. Wie ist denn Ihre Sicht darauf?
Ja, das ist in der Tat ein kompliziertes Spannungsfeld, weil ich glaube, man kann das nicht über einen Kamm scheren. Was ich aber sehe, ist, dass wir in den letzten 15 Jahren in Europa sukzessive diese Hochtechnologie verloren haben. Und teilweise lag es daran, dass niemand mehr bereit war, die unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Das muss man ganz klar so sagen, aus meiner Sicht. Ja, weil der Markt ist einfach zyklisch. Und ich habe das selber erlebt, innerhalb von dem Siemens-Konzern, später auch zum Teil noch bei Infineon. Man wollte immer irgendwie dieses Risiko dieser Zyklen nicht mehr eingehen. Ja? Und das ist genau die Problematik, weil einerseits kann ich jetzt sagen, als Staat, ich will so ein Geschäft unbedingt hier behalten. Ja? Und das ist auch gut so und aus meiner Sicht auch wichtig so, dass wir diese Technologie hier zur Verfügung haben. Aber Sinn macht das Ganze nur, wenn jemand wirklich bereit ist, die unternehmerische Verantwortung dafür zu tragen. Ja? Es wird nicht funktionieren, wenn der Staat das versucht, in die eigenen Hände zu nehmen, sondern die unternehmerische Verantwortung muss weiterhin von den Firmen übernommen werden. Ich kann das bei Siltronic jetzt nur mit sehr eingeschränkt beurteilen, aber mein Gefühl ist, das Unternehmen ist gesund aufgestellt. Das sollte das aus meiner Sicht nach wie vor können und eventuell auch wollen. Ich weiß auch gar nicht genau, was letztlich zu dem Beschluss geführt hat, das Ganze zum Verkauf anzubieten. Das müsste man natürlich dann auch verstehen, um zu sehen, ob es Sinn macht, so einen Deal rückgängig zu machen. Aber ich nenne mal zwei Beispiele, wo ich eine klare Meinung dazu habe. Aixtron sagt Ihnen vielleicht was, ein Equipment-Hersteller aus Aachen, der den Markt für Equipment, für Verbindungshalbleiter mitbestimmt, hätte vor ein paar Jahren auch einen chinesischen Investor verkauft werden sollen. Damals hatte die USA reingekrätscht und hat gesagt, nee, der Deal fliegt nicht, weil wir hier einen Standort haben in USA, der sicherheitsrelevant ist. Heute ist Aixtron wieder dick im Geschäft, nach wie vor, hat überlebt, hat als deutsche Firma überlebt. Finde ich, war im Endeffekt die richtige Entscheidung. Ja? Zweites Beispiel, das ich bringen möchte, was unser eins immer noch die Tränen in die Augen treibt, ist Qimonda. Qimonda war eine Firma, die man hätte retten können. Qimonda war definitiv nicht eine Firma, die gewollt hat, dass sie aufhört zu existieren, die von sich aus gewollt hat, dass die Fabriken an einen amerikanischen Konkurrenten verkauft werden und die Firma aufhört zu existieren. An der Stelle wäre sicherlich aus heutiger Sicht, ob wir damals genauso diese Weitsicht gehabt hätten, weiß ich nicht. Aus heutiger Sicht ist sinnhaft gewesen, wenn der Staat da gesagt hat, nein, das ist tatsächlich eine systemrelevante Technologie, die müssen wir hier behalten. Weil es war der letzte europäische Hersteller, der die Spitzentechnologie beherrscht hat. Ja? Also an der Stelle waren die Entscheidungen für mich relativ klar. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, an den Sie besprochen hatten. Wenn ich natürlich sehe, ich komme, weil ich zu klein bin, weil ich vielleicht mit der Technologie immer nur hinterherhechel und diese Investitionen nicht schaffe, ich komme auf keinen grünen Zweig, dann ist es unter Umständen doch besser, ich fusioniere mit jemandem und halte insofern das, was ich noch habe, aufrecht. und versuche nicht auf Krampf eigenständig zu sein. Also das heißt, es gibt für mich kein Patentrezept an der Stelle. Man muss sich immer anschauen. Zwei Aspekte. Wie steht die Firma sowohl technisch als auch vom Markt grundsätzlich da? Und ist quasi auch eine zukunftsgerichtete Strategie und ein zukunftsgerichtetes Management, wo man auch sagt, ja, wir wollen da weitergehen, wir gehen dieses Risiko auch weiter mit, ist das auch vorhanden? Und wenn die beiden Sachen erfüllt sind, dann finde ich, sollte man eher die Tendenz dahin gehen, dass man die deutschen, aber auch europäischen Firmen erhält und nicht internationalisiert wie in diesem Fall. Und persönlich ist mein Bauchgefühl, dass es gut ist, wenn die Siltronic als Unternehmen hier eigenständig bleiben würde. Aber ich kann nicht alle Details hinter den Kulissen überblicken, muss ich auch sagen. Ne?
Der Siltronic-Vorstandsvorsitzende Christoph von Plotho hat im FAZ-Interview mit meiner Kollegin Ilka Koplin danach auch relativ schnell und relativ deutlich gesagt, dass aus seiner Sicht das Unternehmen gut aufgestellt ist. Man baut eine große Fertigung in Singapur auf, hat Milliardenaufträge. Gut, er muss natürlich sagen, dass es gut weitergeht, auch alleine erstmal ordentlich weitergeht. Aber nichtsdestotrotz hat er auch eine Reihe von Belegen geliefert. Und da sagten Sie ja vorhin auch schon, gerade in dem Segment der Halbleiterherstellung ist die Größe, ist eine, mit der man sich durchaus aus Ihrer Sicht auch am Markt behaupten kann, so eine Größe, die Siltronic hat gerade.
Definitiv, das, so wie ich das überblicken kann, ist das definitiv so. Aber, und das ist wichtig, ne, Sie hatten ja gesagt, Fabrik in Singapur, man muss dann immer auch bereit sein, weiter zu investieren und dabei ein gewisses Risiko einzugehen. Weil, was wir jetzt sehen, mir wird ja manchmal ganz schwindlig, wenn ich sehe, wo überall in der Welt wie große Fabriken hingestellt werden sollen. Also allein das, was Intel jetzt immer wieder nach außen verkündet, wo sie überall bauen wollen und in welcher Größenordnung, da wird der Bedarf an Wafern einfach gigantisch groß sein. Und ob jetzt diese Fabriken alle kommen und ob die dann alle volllaufen, sei dahingestellt. Aber wir wissen ja aus der Anwendungssicht, dass der Bedarf an Chips weiter stark steigen wird und damit wird auch der Bedarf an Wafern weiter steigen.
Bevor wir auf die großen Konzerne gehen und dann auf diese Investitionen, noch einen Punkt, den wir gerne zu Siltronic und Global Wafers machen würde, weil Sie jetzt auch gesagt haben, dass es Vorteile haben kann, dass die eben hier in Deutschland oder europäisch bleiben. Wenn ein Investor aus Taiwan kommt wie Global Wafers, was droht denn da eigentlich für eine Gefahr überhaupt, wenn die kaufen würden? Weil erstmal bleibt ja dann Siltronic trotzdem erstmal Siltronic mit den Fabriken, Anlagen und so weiter, die hier stehen. Das bleibt ja erstmal stehen. Die verschwinden ja nicht von heute auf morgen.
Ich sag mal, das Risiko bei so einer Firma ist im Kurzzeitraum sicherlich sehr gering, mittelfristig auch gering. Was ich aber immer wieder erlebe, ist, es macht durchaus einen Unterschied, von wo so eine Firma gesteuert wird. Ich nehme mal ein Beispiel von einer ganz kleinen Firma, die sagt Ihnen vielleicht nichts. Wir hatten vor 15 Jahren ungefähr hier in Dresden eine kleine Firma, Simtech, die hat nichtflüchtige SRAMs hergestellt. Die Firma hat auch gesagt, ich kann alleine nicht mehr existieren. Die Firma Cypress, mittlerweile von Infineon übernommen, witzigerweise, war quasi ein direkter Konkurrent, deutlich größer. Simtech hat an Cypress verkauft, um das Geschäft zu konsolidieren. Das Erste, was passiert ist, ist, dass die Dresdner Niederlassung geschlossen wurde und die ganzen Sachen hier abgezogen sind. Das heißt, ja, es kann auch die lokalen Aktivitäten stabilisieren. Und im Kurzzeitraum würde es bei so einem Geschäft, wo ja auch viel Infrastruktur verbunden ist, Waferherstellung oder eine Chipfabrik, die Simtech-Leute haben im Wesentlichen das Design hier gemacht. Das kann man überall auf der Welt machen. Also im Kurzzeitraum wird es sicherlich stabilisieren. Aber bei den langfristigen Entscheidungen sieht man natürlich schon einen Einfluss, wo sitzt das Management von dieser Firma. So, das glaube ich, kann man immer wieder sehen. Schauen Sie sich nur den Fall von GlobalFoundries an. Natürlich hätte man die Fabrik, die jetzt in Upstate New York steht, auch nach Dresden bauen können. Aber das Management sitzt in den USA und hat da vielleicht sogar bessere Bedingungen gekriegt. Aber grundsätzlich war da natürlich eine Präferenz, das Werk in den USA hinzubauen. Und das sehe ich halt da, wenn wir in Europa nicht dafür sorgen, dass wir auch weiterhin Unternehmen haben, die hier von dem Management, das hier sitzt, gesteuert werden, dann werden wir sukzessive, langsam, auf lange Sicht, weiter auf diesem Abwärtstrend bleiben. Ja, und deswegen muss man schon gucken, dass man die gesunden und sinnvollen Aktivitäten so behält, dass sie auch, auch von dem Management gesteuert werden, das eine Präferenz hat, weiter hier zu investieren.
Weil es im Bereich Hochtechnologie, auch Halbleiterherstellung, eben nicht sehr stark von natürlichen Gegebenheiten wie bestimmten Rohstoffvorkommen oder so weiter abhängt, was ein guter Standort ist, sondern weil es oft viele gute Standorte gibt, es von staatlicher Förderung, Universitätszugang und so weiter abhängt, aber es da eben eine Reihe von Standorten auf der Welt gibt und dann, ja, wie Sie sagen, die Manager entscheiden, wo sie hinwollen und auch mit zwischen verschiedenen gleichwertigen Alternativen, nicht selten. Ich würde jetzt dann gerne kommen zu den, haben Sie jetzt auch schon angesprochen, zu den deutlich größeren Vorhaben. Intel haben Sie genannt. Da ist ja auch immer wieder in der öffentlichen Diskussion die Rede, möchte Intel einen riesen Chip-Campus aufbauen in Europa oder in Deutschland, um wirklich High-End-Chips herzustellen. Andere Unternehmen sind auch im Gespräch. Es gibt auch Interesse oder natürlich würde sich auch in Deutschland oder bestimmte Regionen freuen, wenn der TSMC hier eine Fertigung aufbauen würde. Die Amerikaner treiben das ähnlich voran. Die möchten auch TSMC als Fabrikant in die USA stärker holen und auch Gesetze auf den Weg bringen, die mit viel Geld subventioniert dort die Halbleiterbranche stärker machen. Wenn Sie jetzt mal nochmal von sozusagen den Blick hier auf Europa nehmen und diese Vorhaben bewerten, was wäre denn aus Ihrer Sicht dabei besonders wichtig oder umgekehrt gefragt, woran fehlt es uns denn besonders?
Wir haben ja, ich hatte das vorhin erwähnt, mit Qimonda die letzte Firma verloren in Europa, die an vorderster Front mit den weitest entwickelten Technologien gearbeitet hat. Jetzt war natürlich eine Qimonda eine Speicherfirma, was man jetzt nicht unbedingt auf das übertragen kann, was jetzt Intel und TSMC macht. Aber immerhin hatte sie das Know-how für diese fortgeschrittensten Technologien. Heute haben wir das nicht mehr. Und wenn man das jetzt wieder irgendwie kriegen will, braucht man sich jetzt gar keinen Illusionen hingeben. Wir haben vorhin drüber gesprochen, ist es gut, eine einheimische Firma zu stärken. Die gibt es schlicht nicht. Ja? Und die aufzubauen, den Aufwand, den könnte keiner stemmen. Die Chinesen machen das gerade und holen sich auch etliche blutige Nasen. Am Ende würden sie es aus meiner Sicht wahrscheinlich schaffen. Aber diese Power, so viel da reinzustecken, wie die Chinesen das tun, hat Deutschland definitiv nicht und auch Europa nicht. Dazu müsste man sich in Europa auch darauf einigen, dass man eine Aktion macht. Und das wird auch politisch schwierig sein. Das heißt, die beste Chance, die wir jetzt haben, ist, wenn wir da wieder reinkommen wollen, jemanden hier zu holen von den Etablierten, die sich hier ansiedeln. Und Sie haben die zwei aussichtsreichsten Kandidaten, die am ersten da vorne dabei sind, genannt, Intel, TSMC. Rein theoretisch käme noch Samsung in Frage. Hört man nicht so viel. Die haben natürlich auch, wie ich ja vorhin schon mal das mit dem Management angesprochen hat, Samsung ist da so ein schönes Beispiel. Fahren Sie da nach Seoul, da sehen Sie eine ganze Stadt, die quasi Samsung ist. Genauso wie TSMC bisher hauptsächlich in Taiwan investiert hat. Ja, die halten das Zeug zusammen. Und für mich ist der beste Weg, dass wir jetzt einen Investor von denen kriegen, die Technologie beherrschen. Weil der Aufbau von so einem Werk, die Weiterentwicklung von so einem Werk ist eine Mammutaufgabe. Aber dahin zu kommen aus dem Stand, den wir jetzt in Deutschland und Europa haben, ist eine nahezu nicht stemmbare Aufgabe. Ja? Alles irgendwie Fantasien, dass man da irgendwie aus den bestehenden Firmen einen Airbus baut, so ein ähnliches Modell und dann selber so eine Technologie entwickelt, da würde meines Erachtens dem Ganzen irgendwann die Puste ausgehen, wenn man da so viel Geld versenken würde, bis das wieder läuft. Ne? Und deswegen sage ich, welche Optionen haben wir? Unter den bestehenden Optionen ist das, was man jetzt macht, dass man versucht, die Firmen auch hierher zu kriegen, um zumindest einen Fuß in der Tür zu haben, die richtige Vorgehensweise.
Um die entsprechenden High-End-Chips herzustellen, um das mal ganz kurz konkret zu machen, das müssen wir uns auch noch einmal erläutern. Da gibt es ja eine Einheit, in der man Chips klassifiziert und sagt, wir arbeiten jetzt zum Beispiel im 20-Nanometer-Bereich zum Beispiel oder im 10-Nanometer-Bereich oder wir arbeiten eben im 5- oder 3-Nanometer-Bereich. Und so 5 und 3, das sind so Größen, die da immer wieder fallen, die halt nur noch ganz wenige Unternehmen können. TSMC ist eines, was da sich dran macht. Was für sozusagen für Nicht-Chip-Experten Sprache übersetzen, was heißt 5- oder 3-Nanometer-Bereich?
Ja, muss ich ein bisschen ausholen. Es wird ja oft über das sogenannte Moore'sche Gesetz gesprochen. Gordon Moore, einer der Gründer von Intel, hat in den 60er Jahren einen Artikel veröffentlicht, wo er extrapoliert hat und damals gesehen hat, alle 2 Jahre verdoppelt sich die Dichte an Transistoren auf einem Chip. Da war man noch nicht sehr weit, da gab es eine integrierte Schaltung, gerade mal 10 Jahre. Er hat es extrapoliert und hat gesagt, wenn das so weitergeht, dann hat er da Zahlen ausgerechnet, ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Und interessanterweise, diese Geschichte wurde weitergeführt bis heute. Worauf basiert die? Normalerweise macht man das so, um mehr Transistoren auf einen Chip zu kriegen, macht man die einfach kleiner. Und ich gehe jetzt mal ein paar Generationen zurück, weil das da relativ einfach zu erklären ist. Nehmen Sie mal den Sprung von 250 Nanometer auf 180 Nanometer und dann auf 130 Nanometer. Ne? Wenn Sie von 250 Nanometer, wenn die Strukturen 250 Nanometer sind und Sie gehen auf 180 Nanometer, dann ist das Ganze einfach nur mit 1 durch Wurzel 2 multipliziert. Warum 1 durch Wurzel 2? Wenn Sie die eine Dimension mit einem Faktor von Wurzel 2 beaufschlagen und dann quadrieren, weil Sie ja eine Fläche haben und nicht eine lineare Dimension, kommt dann genau die halbe Fläche raus. So. Und so sind diese Chip-Generationen normalerweise benannt. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, wenn wir über 3 Nanometer oder 5 Nanometer sprechen, weil da kommen keine 5- oder 3-Nanometer Strukturen mehr vor. Da muss man einen ganzen Haufen Tricks machen. Aber beim Übergang von 10 auf 7, auf 5, auf 3 ist immer noch das Ziel, in erster Näherung doppelt so viel Transistoren auf den Chip zu kriegen. Das macht man heutzutage mit allerlei Tricks, die wahrscheinlich den Rahmen von dem Podcast hier sprengen würden. Also man macht nicht einfach nur die Transistoren kleiner, sondern man macht die ganzen Zellen. Man muss die ganzen Zellen kleiner machen. Aber grundsätzlich passiert das immer noch. Also Sie können vereinfacht sagen, ein 3-Nanometer-Prozess, der liefert Ihnen einfach eine höhere Dichte an Schaltfunktionen. Damit können Sie viel kompliziertere Chips machen. Und damit können Sie dann wieder das bessere iPhone bauen. Deswegen ist da Apple auch so stark daran interessiert, immer die neueste Generation zu haben. Weil dann kann er noch mehr Funktionen in sein iPhone reinbringen auf der gleichen Chipfläche.
Also das ist es halt, mehr Leistungsfähigkeit auf weniger Raum beziehungsweise mehr auf demselben Raum. Und ich formuliere es mal mit meinen Worten da vereinfachend, um das hinzukriegen, Lithografie und ultraviolette, extrem ultraviolette Lithografie, haben Sie ja schon erwähnt, sind Verfahren, da braucht man Maschinen, die einfach sehr, sehr, sehr viel Geld kosten. Und deswegen ist so eine allermodernste Halbleiterfabrik einfach eine Milliardeninvestition. Und deswegen braucht man da einfach, muss man als Unternehmen relativ groß sein, braucht viel Erfahrung und auch viele Mittel, um das überhaupt stemmen und betreiben zu können. Und genau um solche Fabriken reden wir jetzt gerade in Europa, ob wir so eine bekommen können von zum Beispiel TSMC oder Intel, die dann sagen, ja, wir können darüber nachdenken, aber natürlich auch dann sagen, wenn wir das in Asien bauen, beteiligt sich der Staat mit, ich weiß gar nicht auswendig, 30 oder 40% oder sowas da dran. Also unterm Strich würde das bedeuten, dass zum Beispiel, wenn man das in Deutschland machte, Und so eine Fabrik kostet oder zwei Fabriken kosten 10 Milliarden, also zusammen 20 Milliarden, würde dann praktisch der Steuerzahler wahrscheinlich gefragt werden, ob er 6, 7, 8 Milliarden da vielleicht bezuschussen möchte.
Das ist die Realität und man darf aber hier eins nicht vergessen. Ich hatte das schon vorhin erwähnt. Ein Punkt, der da einfach berücksichtigt werden muss, ist, dass dieses Geschäft einerseits, das hatten Sie gerade gesagt, extrem investintensiv ist. Das Zweite ist, es ist ein zyklisches Geschäft. Das heißt, im Moment verdienen die alle sehr, sehr gut, weil Chipmangel herrscht. Jede Fabrik ist komplett ausgelastet. Jeder Chip, der produziert wird, kann verkauft werden. Es gibt aber auch wieder Phasen, ne, wenn dann viele, viele Fabriken wieder gebaut werden. Da steckt ja kein Planungsprozess dahinter. Das hat ja auch nicht funktioniert, das Ganze zu planen, sondern das läuft ja alles marktwirtschaftlich. Das heißt, dadurch, dass der Markt so gut läuft, denken jetzt die Firmen wie Intel, TSMC darüber nach, ich baue jetzt ganz viele Fabriken und es wird irgendwann wieder dazu führen, und da sind wir ja ständig drin, dass auch wieder zu viel produziert wird. Und in der Phase wird so eine Firma auch wieder dicke Verluste schreiben, macht ein großes Risiko. Und um dieses Risiko abzufedern, sind überall auf der Welt, wenn man diese Technologie haben möchte, ist es üblich, dass der Staat die Firmen auch unterstützt. Und ich sage bewusst unterstützt, weil die unternehmerische Verantwortung muss nach wie vor getragen werden. Die kann der Staat niemanden abnehmen, aber er kann das Ganze ein bisschen abmildern. Er kann das Ganze in einen Bereich bringen, wo man sagt, jetzt kann ich als Unternehmer dieses Risiko eingehen. Also es wird oft so, und es ist vor 15 Jahren, es ist in der EU so ganz, um Gottes Willen, da soll der Staat subventionieren. Ja? Und gerade so gewisse Kreise aus der Politik, die so ein bisschen, ja, man bezeichnet die oft als wirtschaftsliberal, haben da gesagt, auf keinen Fall. Das ist meines Erachtens in der Halbleiterwelt ein Weg, wo man keinen Deut weiterkommt. Also das ist, man muss diese unternehmerische Verantwortung auch ein Stück weit unterstützen. Nicht zu stark, sonst funktioniert es auch wieder nicht. Aber wenn man das nicht tut, dann wird es nicht funktionieren. Und das ist auch schon lange so. Ja? Also das ist, die EU kapiert das immer mehr, hat es, glaube ich, im Prinzip schon begriffen, nur eben noch nicht ganz verinnerlicht, dass es hier nicht darum geht, dass man jetzt irgendwie ja eine alte Technologie subventioniert und Firmen künstlich am Leben hält, sondern dass es darum geht, eine Investition überhaupt erst zu ermöglichen und das unternehmerische Risiko in einen Korridor zu bringen, die es eine Firma überhaupt erlaubt, aus betriebswirtschaftlicher Sicht hier ein Werk hinzustellen. Und das ist was, wo ich denke, das muss man ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel sehen, ja? Als das beispielsweise bei vielen anderen Industrien der Fall ist. Ja?
Aus Ihrer Sicht wäre es auch keine Alternative, wenn man sagt, naja gut, wenn wir können das jetzt machen, aber wenn wir es nicht machen, dann bestellen wir halt einfach weiter in Taiwan und holen halt da die Top-Chips her.
Also grundsätzlich ist das ja die Strategie, die man sich vor 15, 20 Jahren mal überlegt hat. Grundsätzlich kann das funktionieren. Also ich will nicht sagen, das kann grundsätzlich nicht funktionieren. Man muss sich zwei Sachen bewusst sein. Punkt eins ist, im Moment verschiebt sich ja wieder ein bisschen die Globalisierung dahin, dass es vielleicht doch nicht mehr so einen ganz freien Handel geben könnte. Das ist ein Risiko, der ja zu dieser technologischen Souveränitätsdebatte führt. Das andere, was man sich aber auch bewusst sein muss, wenn man die Technologie nur zukauft, dann ist man natürlich auch nur Zuschauer und man kann unter Umständen da nicht mehr reinblicken. Und wir haben hier in Europa ja seit vielen Jahren immer so eine Debatte unter dem Stichwort More than Moore. Viele unserer Firmen, die wirklich vorne dabei sind, wie Infineon, wie Bosch, die setzen auf der Basistechnologie auf und bauen zusätzliche Funktionen rein. Ja? Wenn sie irgendwann ganz entkoppelt sind von der Technologie, dann können sie auch keine Zusatzfunktionen mehr einbauen. Das hält immer noch eine Weile vor, weil sie haben die Basistechnologie und das passiert auch erst viele Jahre später. Aber natürlich zieht auch diese Technologie nach unten. Und wenn sie die Basistechnologie nicht haben, dann geht ihnen auch das verloren. Ja? Können sie das auch wieder nur aus Taiwan zukaufen. Aber vielleicht verlieren sie damit ein Alleinstellungsmerkmal, weil jetzt plötzlich können sie eben nicht mehr bessere Sensoren bauen als die anderen. Sie können nur noch die gleichen bauen. Und sie sind nur auf das reine Design von dem Chip beschränkt. Ja? Und auch bei dem Design von dem Chip kann es ihnen passieren, wenn jetzt Funktionalitäten reinkommen, die nicht mehr hundertprozentig so transparent sind, wie das heute ist, dass sie da in Rückstand kommen, dass sie von einer Firma wie TSMC nicht so eng eingefasst werden über das, was da passiert. Ja? Also in Apple, der die neueste Technologie mit TSMC entwickelt, der weiß natürlich ziemlich genau Bescheid, was dort passiert und wie sich das verhält. Wenn sie da aber weiter zurück sind, da lässt sie der TSMC nicht mehr so klar reinschauen. Also das sind die zwei Risiken, die man da geht. Aber da würde ich jetzt sagen, grundsätzlich könnte man das tun, wenn man bereit ist, diese zwei Risiken einzugehen. Ja? Ich sehe das Zweite, das sehe ich schon seit Jahren so. Deswegen bin ich schon ein Fan davon, in Europa auch eine Basis zu erhalten. Weil das Zweite, glaube ich, wird immer mehr dazu führen, dass wir weiterhin einen sinkenden Marktanteil in der Mikroelektronik haben. Und das wird in der Kette, die darauf aufbaut, weil die Mikroelektronik ist ja überall drin. Das ist ja das Entscheidende. Also ich sage immer gerne, das Wirtschaftswachstum, was ich seit 30, 40 Jahren erlebe, also fast seit ich erwachsen bin, das ist ganz stark getragen von der Mikroelektronik. Wenn sie da nicht mehr drin sind in dem Geschäft, sehe ich zumindest das Risiko, dass dann auch das, was oben aufbaut, nicht mehr funktioniert. Nicht mehr in dem Maße. Einzelne Teile natürlich schon. Aber
ja, und es kommt aber natürlich dazu, dass eben dass die Nachfrage einfach weiter steigt. Und wie Sie sagen, dass sozusagen die Zahl der Chips, die zum Beispiel in Autos verbaut sein werden oder in anderen Geräten oder in unserer gesamten Umgebung, tendenziell einfach weiter zunehmen wird.
Genau, und wenn Sie, also Sie sehen ja jetzt sogar den Trend, dass Firmen wie Apple und Tesla oder sogar Amazon sogar wieder verstärkt da reingehen und sagen, ich muss selbst diese Chips beherrschen, weil sie nämlich sehen, dass wenn sie nur das machen, was danach kommt, sie einfach da das Alleinstellungsmerkmal verlieren. Und das ist die Sorge, die ich habe, ob die wirklich eintreffen kann und ob das das gewichtige Argument ist. Ich bin halt Ingenieur, ja. Da ist natürlich ein bisschen mehr, da will man natürlich ein bisschen mehr die Technologie behalten. Aber das ist die Hauptsorge, die ich habe. Die zweite ist aber auch so in den letzten 5, 6, 7 Jahren, spätestens seit Donald Trump, dass unter Umständen auch der freie Handel nicht mehr so frei sein könnte, wie er jetzt ist, und man dann unter Umständen auch diese Abhängigkeit als Waffe gegen einen verwendet werden kann. Ja, so wie das im Kalten Krieg ja schon war. Da ist es ja eingesetzt worden, und was man so mitkriegt, gibt es zumindest Planspiele, das auch wieder zu tun. Und das wird gerade in der Halbleiterei passiert das ja zum Teil jetzt schon. Und die Frage ist, will man sich dem aussetzen? Und ich bin da immer ein Freund davon, ein balanciertes Vorgehen zu haben. Also jetzt nicht sagen, Teufel komm raus, wir müssen jetzt alles wieder zurückholen. Weil da gab es neulich auch die schöne Studie vom, die gesagt hat, naja, dann verlieren wir an Wirtschaftskraft. Also funktioniert nicht. Die Globalisierung ist mit einem Grund entstanden, und der Grund heißt einfach höhere Produktivität. Aber das zu erhalten, was wir haben, und das war der Ausgangspunkt von uns bei Siltronic, geht es ja nicht darum, dass wir um Teufels komm raus was zurückholen, was wir längst verloren haben. Es geht darum, was zu erhalten, was wir haben. Das halte ich für den richtigen Weg.
Sagt Thomas Mikolacik, er ist Professor für Nanoelektronik an der TU Dresden und wissenschaftlicher Direktor der NAMLAB GmbH. Lieber Professor Mikolacik, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls herzlichen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Berlin lässt den Chip-Deal platzen. In dieser Woche hat und die Bundesregierung eine Frist verstreichen lassen und damit zumindest vorerst erreicht, dass der taiwanesische Waferhersteller Global Wafers das deutsche Unternehmen Siltronic nicht übernehmen wird. Darüber und über alle anderen aus unserer Sicht wichtigen technologischen Fragen informieren wir Sie natürlich weiter, nicht nur in unserem Digitech-Podcast, sondern auch auf allen anderen digitalen und analogen Kanälen der FAZ, auf unserer FAZ.net-Seite und in unserer Tages- und Sonntagszeitung natürlich. Herzlichen Dank, eine gute Woche und wie immer in dieser Pandemie bleiben Sie gesund.